Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn wir uns hier zum Gottesdienst treffen, dann tun es ja sichtbarerweise nicht alle. Also nicht alle in unserem Land, nicht alle in unserem Ort und auch nicht alle aus unserer Kirche. Für die einen sagen sie, ich brauche das unbedingt für die Woche. Und die anderen, denen ist das völlig egal und sie lehnen es sogar bewusst ab. In unserem Land gibt es viele Bibeln. Viele lassen diese Bibeln verstauben oder geben sie sogar einfach weg. In anderen Ländern sehnt man sich nach Bibeln und ist froh, wenn man eine eigene Bibel haben kann und sie dann selber lesen kann und es auch so mehr und mehr kennenlernen möchte. Selbst wenn die Bibel eine alte, beschädigte Bibel ist, wenn sie irgendwo bei einem Kirchenanschlag halb verbrannt ist, wird sie genommen und gelesen. Ich kenne solche Fotos. Die einen, die wollen in unserem Land von Jesus nichts hören oder nichts mehr hören. Das sei zu eng, das sei zu dumm, das sei zu weltfremd. Die anderen, sie können nicht ohne Jesus leben, nicht ohne Jesus den neuen Tag beginnen. Nun meinen einige, das ist eben so ein Überbleibsel aus der DDR-Geschichte. Ist unser spezielles Problem. Andere meinen, das sei typisch für dieses Jahrhundert. Ist nun mal so. Säkularisierung insgesamt. Die nächsten hinterfragen dann insgesamt und sagen, ja, uns fehlen in Deutschland so richtig vollmächtige Verkündiger. Und andere, sie meinen, das kommt eben von dem Verlust der christlichen Tradition. Immer weniger wissen Bescheid, was das eigentlich wirklich bedeutet. Gut, dadurch kann der christliche Glaube fremd werden, aber es ist nicht der eigentliche Grund. Du kannst in einer biblischen Tradition groß werden und trotzdem Jesus ablehnen. Du kannst in den alten Zeiten groß geworden sein und trotzdem Jesus ablehnen. Du kannst mitten in Israel leben und trotzdem Jesus ablehnen. Du kannst alle wichtigen Bibelverse auswendig aufsagen und trotzdem Jesus ablehnen. Ja, du kannst Jesus persönlich gehört haben, gesessen haben zu Jesu Füßen und ihn trotzdem ablehnen. Genau das spielt sich im heutigen Predigttext ab. Wir lesen und hören aus dem Markus-Evangelium Kapitel 12 die ersten 12 Verse. Und Jesus fing an, zu ihnen ein Gleichnis zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer des Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auch auf den Kopf und schmähten ihn. Und sie sandten noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unter uns sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen im Psalm 118? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Das hat gesessen. Sie haben verstanden, dass er ihnen dieses Gleichnis gesagt hatte. Diesen Schriftgelehrten, diesen Theologen, hohen Priestern, die Pharisäer, sie fühlten sich getroffen. Sie fühlten sich getroffen, dass es ihnen durchs Herz ging. Doch wenn jemand Gottes Wort durchs Herz geht, heißt das leider auch noch nicht automatisch, dass man begeistert ist. Dass man das nun alles automatisch akzeptiert, was Gott sagt, der Herr. Das macht einen nicht automatisch zu einem gläubigen Menschen, wenn man im Herzen getroffen ist von seinem Wort. Wie gesagt, du kannst die Bibel auswendig zitieren, du kannst im Volk Gottes mittendrin wohnen, du kannst den vollmächtigsten Verkündiger hören, den es überhaupt gab und gibt, Jesus, und trotzdem trifft dein Herz eine andere Entscheidung. Es muss getroffen werden, von mir persönlich. Es kommt nicht automatisch. Diese Entscheidung muss getroffen werden. Bin ich so demütig, dass ich auf ihn hören will? Bin ich so demütig, dass ich ihm glauben will? Bin ich so demütig, dass ich auf ihn baue und nicht auf mich selbst? Dabei macht Jesus unmissverständlich deutlich, wohl dem, der auf ihn baut. Er kann zum Reich Gottes gehören, zur himmlischen Welt, in nächster Nähe des himmlischen Vaters sein. Doch weh dem, der ihn ablehnt, nicht auf ihn hören will, er wird nicht im Reich Gottes sein, er wird dem Tod ausgeliefert sein. Das sind nicht irgendwelche kirchlichen Drohungen, das sind Jesu Worte. Die Tragik dieses Gleichnisses ist schon erwähnt worden. Die Ablehnung Jesu geschieht nicht unter Unwissenden, geschieht nicht unter Fremden, unter Unerfahrenen. Die Ablehnung Jesu geschieht unter dem Volk Gottes. So lesen wir es schon im Alten Testament, dass man im Volk Israel, im Volk des alttestamentlichen Bundes, nicht auf Gottes Wort hören wollte, nicht auf seine Boten hören wollte, dass Gott dort umsonst Früchte suchte. Das erzählt ja Jesus, wie die Boten hinkamen und die Früchte haben wollten, sehen wollten, bekommen wollten, und es gab keine. Und sie haben die Boten abgelehnt, ja getötet. Dabei vergleicht Jesus das Ganze mit einem Weinberg, Gottes Volk mit einem Weinberg. Das tut er nicht erstmalig. Selber hat er immer wieder das Bild vom Weinberg auch benutzt. So war es für die Zuhörer nichts Ungewöhnliches. Und dieser Vergleich taucht auch im Alten Testament schon auf, für Gottes Volk, zum Beispiel beim Propheten Jesaja. Gott umsorgt sein Volk, das ist das Bild, wie ein Weinbergbesitzer den Weinberg umsorgt. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte dieses Umsorgens Gottes. Die Familie Jakobs wird umsorgt, dass sie dann in Ägypten auch versorgt ist in der Zeit der Hungersnot. Oder das Volk Israel wird dann aus der ägyptischen Sklaverei heraus befreit. Gott sorgt sich um dieses Volk. Oder in der Wüste werden Wachteln, Manna und Wasser gegeben. Er umsorgt dieses Volk. Wie es die Gebote auch bekommt, um zu überleben, um zu leben. Wie es unter Salomo einen Tempel bekommt, um geistliches Leben leben zu können. Gott sorgt für dieses Volk. Und nun sollte dieses Sorgen des heiligen Gottes auch heilige Früchte bringen. Ein Leben, das Gottes Art entspricht, ein Leben, wo man ihm treu ist, ein Leben, das zu ihm passt, ein Leben, wo man ihm dienen möchte. Und so schickt er Leute immer wieder, schickte Leute, die diese Früchte einmahnten, die dem Volk sagten, dass Gott diese Früchte sucht. Er schickte Propheten, er schickte Richter, Er schickte Priester, er schickte auch Könige. Leider wurden sie viel zu oft abgelehnt, verlacht, vertrieben, eingesperrt, ja getötet. Ob Mose oder Elia, ob Jesaja oder Amos, ob Jeremia oder Jesus selbst. Dabei ist die Geschichte der Boten Gottes gleichzeitig eine Geschichte der Geduld Gottes. Er hat immer wieder neue Boten geschickt. Und dann hat er sogar Jesus geschickt. Und vielleicht würde manch einer sagen, das ist doch wahnsinnig. Man sieht doch, was vorher geschehen ist, und nun wird der Sohn selber in diese Gefahr geschickt. Ja, das tut einer mit einer wahnsinnigen Geduld. Das tut einer mit einer wahnsinnigen Liebe. Sonst würde man es nicht tun. Und das ist Gott der Herr. Seine wahnsinnige Geduld, seine wahnsinnige Liebe, die wir Menschen an so vielen Stellen oft nicht verstehen, aber wir dankbar sein können, dass das so ist, auch mit uns. Und mit dem Sohn ist dann tatsächlich das Gleiche passiert. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde innerlich abgelehnt, eines Tages gefesselt, beschimpft, aus der Stadt getrieben und getötet, wie in unserem Gleichnis der getötete Sohn aus dem Weinberg rausgeworfen wurde. Wie geduldig muss der Allmächtige sein, dass er bis dahin das alles mit zugelassen hat. Nun macht Jesus deutlich, das ist nicht einfach das Ende der Geschichte mit Gott. Gott kann nicht einfach weggeworfen werden oder einfach abgeschafft werden. Dieser weggeworfene Jesus, dieser weggeworfene Stein, wie es von dem Alten Testament in dem Psalm bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit der Eckstein, ist in Wirklichkeit der maßgebende Stein, der Eckstein des neuen Tempels, in dem seine Nachfolger lebendige Steine sind, in dem seine Nachfolger alle Priester sind. Wer einen Tempel und eine Kirche auf andere Ecksteine bauen will, ist auf der falschen Baustelle. Wer Jesus als den Eckstein ablehnt, hat mit dem Gericht zu rechnen, hat mit dem Tod zu rechnen, hat mit der Finsternis zu rechnen, fern von Gott, das Lebensziel verfehlt. Auch wenn er aus dem jüdischen Volk stammt, auch wenn er in einer christlichen Tradition groß geworden ist, auch wenn er Theologie studiert hat. Wie gesagt, das ist nicht irgendeine kirchliche Angstmache, das ist die Botschaft Jesu, die er hier in diesem Gleichnis sagt. Was wird der Herr des Weinbergs dann tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Jedoch haben Jesu Worte auch ein klares Evangelium. Ein klares, hörbares Evangelium. Wer sich nicht gegen diesen Weinbergbesitzer stellt und seine Boten und seinen Sohn, der kann mit dem Leben rechnen, der kann in diesem Weinberg arbeiten, der darf dabei sein, der kann Erfüllung finden. Und seit Jesus wurden diese Mitarbeiter nicht nur im Volk Israel gesucht, sondern sie werden verstärkt in aller Welt gesucht. Bis hin nach Nordhausen und hier nach Salzheim. Doch leider tritt in dieser Weltkirche, der großen Kirche, das gleiche Weinbergproblem auf wie damals im Volk Israel. Wie weit wird Jesus als der Eckstein akzeptiert? Da wurde schon im Korintherbrief, gleich im ersten Kapitel darauf hingewiesen, als verschiedene meinten, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Barnabas, zu Petrus. Und dann schreibt Paulus, nein, zu Jesus gehören wir, er ist das Fundament. Das wurde in der Reformationszeit in besonderer Weise betont und wieder neu einberufen, wieder neu ermahnt, angemahnt. Christus ist der alleinige Weg zur Gnade. Nicht irgendeine Spendenhöhe, die man gegeben hat. Nicht irgendwelche Fastentage, die man eingehalten hat. Nicht irgendwelche Pilgerziele, die man alle erreicht hat. Christus. Deshalb können auch heute keine anderen Personen, keine anderen Philosophien, keine anderen Religionsstifter als Glaubensfundamente verkündigt werden. Wir haben auf Jesus zu hören, nicht auf Dalai Lama und nicht auf Showmaster und nicht auf Meditationsgurus. Wir haben auf Jesu Wort zu hören in all den Fragen, die auch so kritisch sind. In den Fragen der Sexualität, die heiß diskutiert werden in dieser Gesellschaft. In den Fragen, ob das heranwachsende Leben leben darf oder nicht, oder ob wir vorher es untersuchen, ob es zu krank ist und nicht leben darf, ein kranker Mensch. In der Frage der Mission, das Wort muss weitergegeben werden, darf weitergegeben werden, das Wort Jesu mit all dem, von Gnade bis Gericht. Jesus ist der Eckstein. Und wo wir nicht auf ihn bauen, wird es nicht eine Kirche sein, wird es nicht eine Gemeinde Jesus sein, wird es nicht sein Tempel sein. In keinem anderen Stein gibt es das Heil, auch nicht in den Steinen der Klagemauer, auch nicht in den Steinen unserer Altäre, die wir in der Kirche bauen, auch nicht in Edelsteinen der Esoterik, die man sich dann hinstellt, weil sie irgendwas ausstrahlen sollen, und auch nicht in Edelsteinen, die man als Wertanlage vielleicht hat. Das sind alles nicht die Ecksteine. Das gilt grundsätzlich und das gilt auch für unsere Kirche in besonderer Weise. Wo man den wahren Eckstein Jesus für tot erklärt, wird Gott die Arbeit anderen geben. Wo man den wahren Eckstein Jesus zu einem gewöhnlichen Stein macht, wird Gott die Arbeit anderen geben. Wo man den wahren Eckstein Jesus neu formen will, anders darstellen will, wird Gott die Arbeit anderen geben. Wo man den wahren Eckstein Jesus, den Kreuzesweg ausreden will, dass das eigentlich gar nicht dazugehört, wird Gott die Arbeit anderen geben. Und ich kenne schon die ersten Kollegen, die Probleme damit haben, dass es die Gläubigen aus Tansania sein sollen, die uns jetzt sagen, was richtig ist. Und sie sagen es uns, was richtig ist, weil man so manches Mal in der deutschen Theologie nicht mehr darauf hören will. Gott gibt es dann den anderen, die Arbeit. So möchte ich am Schluss einfach sagen, schick Jesus nicht fort, sondern lass ihn in dein Leben hinein und hör auf ihn, wenn er kommt, wie er in den Weinberg gekommen ist. Lass Jesus das Fundament der Gemeinde sein und bleiben, dass wir zuerst auf ihn hören. Daran muss alles geprüft werden, auch das, was ich sage. Und arbeite gern in Gottes Weinberg mit. Seine Früchte, die du da erarbeiten kannst, sie bleiben für alle Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.